Ich habe in meinen Diensten immer wieder die Thematik behandelt, Zubereitung der Gemeinde in unserer Endzeitsituation. Und ich möchte heute unter dieser engeren Thematik Gnade, wie sie wirkt und wie Gott sie anhand seines Wortes uns immer wieder deutlich werden lässt, das Entscheidende aufzeigen, so wie uns das ja immer wieder durch das Licht des Geistes Gottes erhellt wird. Ich lese zunächst aus Matthäus Kapitel 20, die Verse 1 bis 16. Das ist das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Denn mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem Hausherrn, der früh morgens ausging, um Arbeiter in seinen Weinberg zu dingen. Nachdem er aber mit den Arbeitern um einen Denar den Tag übereingekommen war, sandte er sie in seinen Weinberg. Und als er um die dritte Stunde ausging, sah er andere auf dem Markt müßig stehen, und zu diesen sprach er: Geht auch ihr hin in den Weinberg, und was recht ist, werde ich euch geben. Sie aber gingen hin. Wiederum aber ging er aus um die sechste und neunte Stunde und tat ebenso. Als er aber um die elfte Stunde ausging, fand er andere stehen und spricht zu ihnen: Was steht ihr hier den ganzen Tag müßig? Sie sagen zu ihm: Weil niemand uns gedungen hat. Er spricht zu ihnen: Geht auch ihr hin in den Weinberg. Als es aber Abend geworden war, spricht der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter: Rufe die Arbeiter und zahle den Lohn, angefangen von den Letzten bis zu den Ersten. Und als die um die elfte Stunde Gedungenen kamen, empfingen sie je einen Denar. Als aber die Ersten kamen, meinten sie, dass sie mehr empfangen würden, und auch sie empfingen je einen Denar. Als sie den aber empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen: Diese Letzten haben eine Stunde gearbeitet, und du hast sie uns gleich gemacht, die wir die Last des Tages und die Hitze getragen haben. Er aber antwortete und sprach zu einem von ihnen: Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht um einen Denar mit mir übereingekommen? Nimm das Deine und gehe hin. Ich aber will diesem Letzten geben, wie auch dir. Ist es mir nicht erlaubt, mit dem Meinigen zu tun, was ich will? Blick dein Auge neidisch, weil ich gütig bin? So werden die Letzten Erste und die Ersten Letzte sein, denn viele sind berufen, wenige aber auserwählt. Ich muss sagen, dass mich dieses Gleichnis immer wieder fasziniert hat, und gerade in der letzten Zeit, glaube ich, habe ich immer wieder mehr Licht darüber bekommen, im Nachsinnen über diesen Text, und ich habe auch die ein oder andere Predigt dazu gehört, die mich bereichert hat. So dürfen wir dankbar sein, dass Gott uns jetzt in dieser letzten Stunde, in der wir leben, etwas über die wunderbare Auswahl, die uns Gott hier präsentiert, hören dürfen. Denn wir dürfen wissen, als die Herausgerufenen aus diesem Kosmos, wir sind Erwählte vor Grundlegung der Welt. Und viele sind berufen, die auch im gewaltigen Reiche Gottes eine Aufgabe haben. Das kann sich niemand selber machen. Es liegt nicht an jedermanns Laufen oder Wollen, sondern hier allein an Gottes Erbarmen, an seiner Setzung. Es geht hier um Dienstfunktionen, das müssen wir ganz klar erkennen. Um Dienste, um Arbeit im Weinberge, im übergeordneten Reiche Gottes. Es geht nicht um errettet oder verloren werden. Und die Frage ist also hier: Was ist denn Gnade? Und wie versteht der Mensch landläufig, auch wenn er irgendwie fromm wird, Gerechtigkeit Gottes? Nach welchen Prinzipien handelt dieser große Herr? Das wollen wir uns eigentlich mal sagen lassen. Zunächst die vordergründige Situation. Damals wurden die Arbeiter auf einem Markt gedungen. Es gab noch kein Arbeitsamt. Es gab noch keine Gewerkschaften, und ich bin der Meinung, wenn unser Bruder Wegwar auf diese Art und Weise gehandelt hätte, sich Arbeiter herbeigeholt und nach diesen Prinzipien entlohnt hätte, die Gewerkschaften wären ihm sicher bald aufgesessen. Hier handelt dieser Herr völlig souverän. Die frühmorgens gewonnen machen hier einen Lohn aus, und die Betreffenden sind damit einverstanden. Ebenso die Nachfolgenden, sie freuen sich, dass sie aus der Arbeitslosigkeit herauskommen, wenigstens für einen Tag, vielleicht auch für länger. Denn müßig stehen, keine Arbeit haben, das wissen wir, ist ein Problem. Und das ist heute ein Problem für viele junge Menschen, die keine Lebensperspektive haben, die nicht wissen, wozu sie eigentlich auf dieser Welt sind, die nicht die Antwort haben auf die Frage nach dem Sinn des Lebens. Das war damals auch so. Und wohl dem, der in einem Arbeitsverhältnis steht. Aber wir wissen, dass auch Arbeit allein letztlich nicht glücklich macht. Und vor allen Dingen das hier mit dem Profit ist immer wieder ein Ärgernis. Vor allen Dingen dann, wenn genauso wie in dieser Geschichte einer auf den anderen sieht, vergleicht, was bekommst du, was bringst du mit nach Hause, dann wird es nämlich kritisch. Und stellen Sie sich vor, ich habe einmal einen Referendar ausgebildet und erfahre, wie dumm der ist. Sonderschullehrer, die werden ja, weil die noch ein paar Semester haben, relativ gut bezahlt. Da geht er mittags nach Hause, denn nach dem Motto, so das bisschen, was man da lehrt, das hat man schon als Kind gehört, unterrichtet er heute die Sonderschüler. Nachmittags macht er kaum was, geht zu Hause in die Kneipe und sagt da so einem armen Schlucker, komm mal her, und hält dem außerdem noch seinen Auszug, Monatsgehalt dahin. Komm, ich halte dich frei. Das spricht sich natürlich in dem Dorf rum. Man sollte es nicht für möglich halten, wie Leute heute so töricht sein können, um mit Geld anzugeben. Das ist ein Problem. Geld, Vermögen, Finanzen. Das war damals so und das wird je länger, je mehr ein Problem werden. Nachdem dieser Tag vorüber ist und die Entlöhnung kommt, gibt es merkwürdige Überraschungen. Der Herr fängt bei den Letzten an, die nur eine Stunde gearbeitet haben. Auch das muss ich hier unserem Arbeitgeber nochmal sagen, er würde doch nicht nur jemanden dingen, der pro Tag eine Stunde arbeitet und der dann genauso viel bekommt, wie die den ganzen Tag gearbeitet haben.
Die konnten nur noch Feierabend machen.
Ne? Eben. Es kann sich nur einer leisten, und das ist ja ein Gleichnis, ja? Es kann sich nur einer leisten, der nichts auf Menschenmeinung gibt, der weder die Arbeitgeber noch auch die Arbeitnehmer und die Gewerkschaften fürchtet, der ganz souverän handelt, der auch anders denkt über die Frage von Gerechtigkeit. Wir sind übrigens ja die in der letzten Stunde, um das prophetisch einzublenden, gedungenen sind, nach der Auswahl der Gnade. Was mögen denn das für Leute gewesen sein, die da übrig blieben? Das waren wahrscheinlich die, die körperlich nicht mehr fit waren. Vielleicht die Krüppel, die Lahmen und solche, die einfach keinen Arbeitgeber fanden. Genau die holt dieser Herr da heraus und setzt sie ein. Die werden nicht mehr viel geleistet haben. Und kriegen nach dem Lohn, den der, der die ganze Zeit über gearbeitet hat, da aushandelte. Eigenartige Sache. Ich will nochmal sagen, da würde ein Arbeitgeber zu dem sagen, Mensch, du machst bald pleite, nicht? Wer so handelt.
Aber ich würde auch murren.
Ja, das kommt nachher noch dran, wie das mit dem Murren ist und dem Grund. Und die Gewerkschaften, die hätten natürlich ihre Probleme, das kennen sie alles. Aber das soll uns gar nicht so sehr interessieren, als vielmehr das Geistliche daran. Warum murren denn eigentlich die da, die zuerst tariflich einwandfrei einen Denar ausgehandelt hatten? Warum murren die? Die haben doch genau das gekriegt, was ihnen rechtlich zustand, nicht? Nur, dass die, die da eine Stunde gearbeitet hatten, das Gleiche kriegen. Sie vergleichen, wie das ja heute in unserer Gesellschaft auch der Fall ist, eine Chancengleichheit, das ist heute so ein Problem, das wollen die meisten, aber das Leistungsprinzip ist dem zuwider. Es sind also in unserer Gesellschaft heute dauernd zwei Prinzipien, die gegeneinander sind. Einmal Leistung, Leistungsprinzip, und alle Welt stöhnt ob des Leistungsdrucks. Das fängt ja schon in der Grundschule an, nicht? Dass da die stolzen Eltern meinen, der muss was Besonderes werden, ich war Arbeiter, der muss mal zur Universität. Es gibt sehr viele, die die Kinder unter Druck setzen und weh, wenn sie mit einer schlechten Note nach Hause kommen. Ich weiß das, weil ich ständig ja damit zu tun habe. Prinzipien aus. Wie viele werden denn heute eingeschleust in weiterführende Schulen und Universitäten und bleiben nachher auf der Strecke, weil eine falsch verstandene Psychologie sagt, man kann heute Schülern in jeder Altersstufe alles anbieten, es muss nur methodisch richtig aufbereitet werden. Es kommt aus dem Amerikanischen, also diese Art der Psychologie habe ich nie vertreten. Es ist sicher etwas dran, aber so kann man es nicht machen. Und das wird heute in unserer Gesellschaft zu einem Problem, weil dauernd Chancengleichheit, Leistungsdruck, Gerechtigkeit nach menschlichem Sinn sich irgendwo stoßen. Das ist doch in unserer Gesellschaft innenpolitisch dauernd dran. Und damit werden die Politiker nicht fertig. Diese Menschen hier, die da in diesen Arbeitsprozess eingegliedert waren, hatten natürlich auch ihre Probleme. Gerade die, die am meisten gearbeitet hatten. Sie fragen, was ist denn hier gerecht? Was ist denn hier gerecht? Hätten Sie auch gefragt, nicht? Hier unser Bruder Weber sagt eben auch, ich hätte auch gemurrt. Wahrscheinlich hätte jeder von uns genauso gehandelt, gemurrt. Nicht? Das ist ja oft das Problem. Da wird einer vorgezogen. Wie oft erlebe ich das in der Schule? Wie oft gibt es Vorurteile nach ganz anderen als sachlichen Kriterien? Wie oft handeln wir nach Sympathie? Wie oft handeln wir auch nach dem, was einer so im Hintergrund hat? Nicht? Das ist doch menschlich. Aber jetzt frage ich Sie mal, was ist denn Gerechtigkeit? Auch wenn wir das diesem großen Gott gegenüber sagen, ist denn das gerecht, dass ein Drittel der Menschheit hier im Überfluss lebt und das andere Drittel in unterentwickelten Ländern? Dass da Menschen sind, die nicht genug zu essen haben. Ist das gerecht? Ist das gerecht, dass da ein Krüppel auf die Welt kommt und ein anderer in bester körperlicher Konstitution durchs Leben geht? Ich frage Sie, ist das gerecht? Immer mal unter diesem Aspekt, wie die Menschen das sehen, ja? Nicht wahr, dass da einer über Tausende oder Millionen verfügt und ein anderer eben in unterprivilegierten Schichten leben muss? Ist das gerecht? Und jetzt könnten wir fortfahren, nicht? Dass da ein junger Mensch plötzlich aus dem Leben gerissen wird, wie ich das erlebt habe, gerade vor ein paar Wochen, ein junger Mensch, der sich einsetzt in der Arbeit, auch fürs Reich Gottes, allerdings mit seiner Maschine, der mit 180 Grad zu einem Jugendtreffen gebraust ist und tödlich mit seinem Soziusfahrer verunglückt. Ne? Netter Junge, ist das gerecht? Und andere, die nicht sich um Gott kümmern, die leben dahin im Vergnügen und kommen so durch. Diese Frage stellt ja auch der Psalmist, nicht? Da ich sah, wie es den Gottlosen so wohl ging. Ist das gerecht? Das ist doch das Problem. Deswegen murrt ja diese erste Gruppe. Und in dem Gleichnis lässt ja der Herr fragen, warum guckst du denn so neidisch? Wenn wir wissen wollen, was Gerechtigkeit ist, dann müssen wir Gott selbst fragen und sein Wort. Wissen Sie, wo die Gerechtigkeit Gottes für uns deutlich wird? Anschaulich am Kreuz. Ist das Gerechtigkeit? Jetzt frage ich Sie, nicht? Ist das die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, dass dieser Gott, und nur von daher können wir letztlich das Problem lösen, dass dieser Gott seinen einzigen Sohn gab, seinen liebsten Sohn aus dem Herzen riss und in die Hände von Mördern gab? Und zwar um der Sünde willen, um der Zurechtbringung des ganzen Kosmos willen. Und das versteht nur eine Gruppe, nämlich die Auserwählten. Weil Gott dieser Gruppe offenbart, nicht was menschliche Gerechtigkeit ist, nicht was Chancengleichheit ist, nicht was hier unter Leistungsprinzipien in unserer Gesellschaft dauernd gefordert wird, damit kommen wir nie zurecht, sondern das, was dieser Gott in seiner großen Liebe uns in Christus am Kreuz anbietet. Und sehen Sie, wenn Sie mit Menschen sprechen wollen über das Problem von Gerechtigkeit, ne? Wenn unsere jungen Menschen demonstrieren für alles in der Welt, aber auch nur unter ganz bestimmten ideologischen Aspekten, wer ist denn eigentlich auf die Straße gegangen, als da in Kambodscha diese schlimmen Dinge passierten? Haben Sie was davon gehört? Aber als die Amerikaner in Vietnam waren. Ich will das jetzt nicht politisch werden, sondern nur aufzeigen, wie das ist, nicht? Oder in Polen. Gewiss, es gab hier und da einige Demonstrationen. Alles einseitig, weil der Mensch meint, er hätte die richtige Perspektive. Und er könne beurteilen, was gerecht und was nicht gerecht ist. Darum sollten wir also uns gar nicht auf solche Diskussionen einlassen. Ich habe ja ständig Diskussionen mit meinen Referendaren. Und im entscheidenden Punkt, dann sage ich, wenn es natürlich um Sachprobleme geht, ist das was anderes. Auch manche jungen Menschen in der Seelsorge, sie sprechen dauernd von der Ecke und da liegt das Problem. Da liegt es. Nicht hier oben fällt letztlich die Entscheidung. Zwar sollen wir unseren Verstand nicht an den Nagel hängen, auch hier nicht, ja? Aber die eigentliche Entscheidung fällt immer hier. Das nämlich ist die Aufgabe des Heiligen Geistes nach Johannes Kapitel 16, uns zu zeigen, was die Sünde ist, nämlich, dass wir nicht in der Gemeinschaft mit Gott leben. Und da wird auch die Gerechtigkeit geoffenbart. Das kann uns nur der Geist Gottes erhellen. Darum sollten wir uns immer wieder vom Worte Gottes her das aufschließen lassen, was in unserem Leben als Problem gilt. Kommen wir also mit der Politik, mit der Wirtschaft, mit dem, was sich in der Kultur, in der Psychologie und wo immer auch in allen Bereichen da tut, wenn wir damit nicht klarkommen, die einzige Antwort kann uns das Wort Gottes geben. Und letztlich, wenn wir den anschauen, der am Kreuz sein Leben gelassen hat, um uns herauszuholen aus dieser kosmischen Verhaftung. Er hat uns hineinversetzt in das Sohnes des Reich, in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Viele sind berufen. Es gibt viele, die sich irgendwie auch retten lassen, die aber das letzte Geheimnis der Gnade nicht fassen. Wie viele bilden sich schließlich was ein auf ihre Bekehrung und schauen auf die dann herab, die es nicht tun, die müssen dann ewig in der Hölle schmoren. Wie viele bilden sich was ein im Sinne eigener Leistung auf diese Entscheidung, wie ich es einmal gehört habe von einer jungen Frau, wie sie so ich-bezogen bezeugt, ja, da habe ich mich bekehrt. Und kurze Zeit ging die Ehe kaputt. Da musste Gott ihr mal zeigen, was mit dieser eigenen Leistung und dieser eigenen Bekehrung eigentlich auch im engsten familiären Sinne passieren kann. Wohl uns, wenn Gott uns einmal zeigt, was eigentlich Gnade ist. Darum, die Ersten werden die Letzten sein. Das Erste, das, was wir meinen, sei etwas, wird hinten angeschoben. Und genau das, was wir oft verachten, wählt Gott aus. Und ich will nun mal an einigen dieser Kontrastvergleiche aufzeigen, wie Gott eigentlich handelt, was für ihn Gnadenprinzip ist und wie er genau anders als wir natürliche Menschen seine Konzeption entwickelt, wie er anders als wir natürlichen Menschen denken, planen und handeln. Es wird aus diesem Zusammenhang deutlich, dass Gott hier in diesem Gleichnis sich bezieht auf Israel, das eindeutig hier mit den Ersten und Berufenen, die Israeliten unter Gesetz gemeint sind. Und die Auswahl aus Gnade völlig ohne Gesetz den Leib des Christus, die Glieder des Leibes des Christus, diese Ekklesia meint. Ich glaube, das ist für uns sicher keine Frage. Und das ist dies Erschütternde, dass eben nicht Leistung im Gesetzesbereich gilt, Herr, haben wir nicht das und das und das alles aufzuweisen, sondern allein die Gnade, aber auch bei denen, die für die Gnade empfänglich sind. Bei denen, die nicht sind, in dieser Welt, in den Augen dieser Welt, vor diesem gesamten Kosmos. Genau da will Gott seine Gnade in wunderbarer Weise entfallen. Nicht Gesetz, sondern herrliches Evangelium. Nicht Eigenverdienst, sondern das, was Gott durch den Glauben uns anbietet. An einigen Punkten soll es deutlich werden, nicht das Erste, sondern das Zweite bzw. das Letzte, nicht der Erste, nicht die Ersten, sondern die Zweiten oder die Letzten. 1. Korinther 15, Vers 47. Der erste Mensch wurde aus dieser Erde gebildet. Er war also kosmisch. Der zweite Mensch, sagt Paulus in diesem Kapitel, kam aus dem Himmel. Himmel und Erde, unüberbrückbare Gegensätze. Der erste Mensch aus dem Diesseits, obwohl, wir kommen auch darauf, eine lebendige Seele. Der zweite Mensch aber, der von Gott gezeugte Lieblingssohn. Und darum konnte auch letztlich nicht dieser erste Mensch, dieser Adam, den ganzen Kosmos zurückgewinnen, sondern Gott hatte längst einen geheimen Plan. 1. Korinther 15, Vers 45. Nicht der erste Adam, sondern, da heißt es, der letzte Adam. Nicht der, der eine lebendige Seele durch das Einhauchen des Odems Gottes hier ins Leben gerufen wurde, sondern der letzte Adam, der in seiner Erniedrigung nachher so weit ging, dass er in der Gleichgestalt des sündlichen Menschen erschien. Nach Philipper Kapitel 2 war dieser letzte Adam so gehorsam bis zum Tod am Kreuz, dass ihn Gott da allerdings in wunderbarer Weise erhöhen konnte. Dieser zweite Mensch, dieser letzte Adam, er hat uns erlöst. Und wer immer vordergründig schaut, wie damals die Gesetzestreuen, die Pharisäer und die Schriftgelehrten, erkennen nicht, dass Gott immer anders handelt, als wir es meinen. Wer also auf das Erste, das Vordergründige, das Spektakuläre, das, was etwas ist, schaut, der wird enttäuscht werden. Wer, ich habe ja über die Versuchung am Ende dieser Zeit gesprochen, immer auf das aus ist, was irgendwie repräsentativ in unserer Gesellschaft angeboten wird, auch im frommen, im religiösen Bereich, wird verführt werden. Entsinnen Sie sich an die Versuchungsgeschichte Jesu, als es um die Macht und um die Wunderfrage ging. Für das Kreuz müssen wir die Augen offen haben. Hosianna schreit die Menge, die irgendwie fasziniert wird von Taten, von Zeichen und Wundern. Selbst die Jünger waren nicht kreuzesverständlich. Das muss uns erst der Geist Gottes in den Tiefen eröffnen. Ist also nicht der erste Adam gewesen, der dort im Paradies lebte. Viele sehen sich nach einem paradiesischen Zustand. Gott geht weiter. Und was dieser zweite Mensch und der letzte Adam uns geschenkt hat, dadurch, dass wir der göttlichen Natur teilhaftig geworden sind, geht über das hinaus, was Adam im Paradies hatte.
Weit darüber hinaus.
Denn wir sind zu einer Kindschaft, zu einer Sohnschaft berufen. Wir dürfen zu einer ganz neuen Menschheit jetzt gehören. Weil dieser zweite Mensch, der letzte Adam, und da steht in 1. Korinther 15, uns eine herrliche Perspektive gegeben haben. Was mit dem ersten Menschen zusammenhängt und mit der ersten Menschheit, die gefallen ist, das wird auch in diesem Kapitel beschrieben. Verweslichkeit, Vergänglichkeit, am Ende steht der physische Tod. Das ist das Erste. Das ist das, was wir anschauen. Und ist es nicht erschütternd, wie in unserer heutigen Gesellschaft gerade der Mensch in einer Art und Weise durch Werbung, durch Propaganda, durch so vieles, was in den Bereich der Manipulation fällt, so in den Vordergrund gerückt wird, dass dieser sogenannte autonome Mensch, der sich selbst verwirklicht, der in der Emanzipation steht, nachher ins Chaos kommt. Natürlich ist ein junger Mensch schön, nicht? Aber es wird doch in der Werbung kaum mal ein älterer Mensch, etwa eine alte Oma, dargestellt. Und das ist doch auch die Realität. Wo werden kranke, hilfsbedürftige Menschen eigentlich in der Werbung, in den Werbespots angeboten? Die heutige Menschheit macht eben genau das Gegenteil. Sie wird immer fasziniert von dem Ersten. Und das Erste endet immer in der Katastrophe. Achten Sie mal in Ihrem Leben darauf, wie der Fürst dieses Kosmos versucht, immer das Erste, das Vordergründige hineinzuschieben in Ihren Horizont, dass Sie da wie fasziniert auf diese Angebote schauen müssen. Und vieles fassen Sie gar nicht heute rational, weil durch die Medien das meiste in Schichten, in seelische Schichten eingeschleust wird, die Sie nicht mehr kontrollieren können. Und dann kommt das aus den unteren endotymen Schichten, wie die Psychologen sagen, heraus. Und mit so eruptiver Gewalt, dass der Mensch das nicht mehr kontrollieren kann. Weiter. Der erste Mensch ist auch ein natürlicher Mensch, er ist der seelische. Und dieser natürliche Mensch, der seelische, vernimmt eben nichts vom Geiste Gottes. Und wenn die hier unter uns noch nicht wiedergeborene sind, sondern nur seelische, werden sie das, was hier angeboten sind, nicht gottgemäß und geistgemäß verwalten können. Das muss ich einmal sagen, darum gehen sie nicht mit dem Verstand an das hier heran, was Gott uns anbietet. Und es ist immer wieder so, dass man leicht geneigt ist, auf das Natürliche zu schauen. Und nicht auf das, was eigentlich geistlich ist. Nur das, was vom Geiste Gottes geboren ist, das bleibt in Ewigkeit. Darum sagt Johannes in dem ersten Brief im zweiten Kapitel, habt nicht lieb diese Welt, diesen Kosmos. Denn alles, was in dieser Welt ist, Fleischeslust, Augenlust, hochfahrendes Wesen, das vergeht. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Nur das, was Gott selbst durch seinen Geist in uns hineinlegt, diese zweite Geburt, dieses neue Wesen, die neue Kreatur, das bleibt. Und jetzt komme ich nochmal zurück, was ich schon kurz andeutete. Nicht das Gesetz des alten Bundes, sondern das Gesetz des Geistes des Lebens in Christo ist das Entscheidende. Also nicht das Erste, was damals das Volk Israel bekam und wo sie über ein Jahrtausend versucht haben, diese Gebote Gottes zu erfüllen. Nicht das Gesetz vom Sinai, sondern das Gesetz des Geistes des Lebens. Und ich muss sagen, dass auch viele Christen unter diesem Gesetz stehen. Selbst unter uns gibt es das oft noch. Wenn man das manchmal so hört, was hier an Gesprächen auch so produziert wird, dann kann man feststellen, dass auch vieles gesetzlich ist. Es ist ja die Gefahr in der Endzeit, entweder Gesetzlichkeit oder Gesetzlosigkeit. Und wir sollten uns mal fragen. Mir hat hier, ich will keinen Namen nennen, eine liebe junge Schwester gesagt, als ich vor Jahren mal herkam, da habe ich gedacht, bei manch einem hört die Frömmigkeit dahinter dieser Tür auf, nämlich dann, wenn sie in den Speisesaal gehen. Das wäre schlimm. Das wäre das Gegenteil von Gesetzlichkeit. Aber wenn die Betreffenden nun gesetzlich sind, und ich danke, dass der größte Teil heute hier erschienen ist und akzeptiert hat, dass einige junge Menschen heute Abend da drüben das Fußballspiel sehen wollen, dass sie nicht gesetzlich waren. Aber beides ist die Gefahr am Ende dieser Tage. Darum wird die Gesetzlosigkeit überhand nehmen. Das ist im Grunde das andere Extrem, Pendant zur Gesetzlichkeit. Der anstatt Christus ist der Gesetzlose. Und auf der anderen Seite sind Geister da, die so gesetzlich und pharisäerhaft wirken, dass nach 1. Timotheus Kapitel 4 sogar die Ehe diskriminiert wird. Also, das Gesetz des Geistes des Lebens schenkt uns die wahre Freiheit. Möchten wir das erkennen? Ein weiteres. Nicht der erste schöne, salomonische, steinerne Tempel, sondern nachher, und ich mache jetzt einen Sprung, auch nicht der herodianische, der dann im Jahre 70 zerstört wurde. Es blieb kein Stein auf dem anderen. Sondern ein anderer Tempel. Christus sagt von sich, ja, brecht diesen Tempel ab. Die Gemeinde wird auch als ein solcher bezeichnet. Und jeder sollte wissen, dass sein Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist.
Und ein Glied am Leibe
und damit am Leibe des Christus. Und das ist wiederum ein herrlich gefügter Bau, ein Tempel, der einmal in Erscheinung treten wird, wenn Haupt und Glieder sich vereinigen. Und darum ist Gott immer der, der zwar das Erste, das Vordergründige, das mehr Geoffenbarte anbietet, aber dann doch das, was mit Geheimnissen zusammenhängt, nachher enthüllt. Darum brauchen wir den Geist der Weissagung, der Hüllenwegnahme, dass wir immer tiefer in das Vaterherz Gottes nach dem Gebet des Apostels Paulus in dem Epheserbrief, dem ersten Gemeindegebet, einblicken können. Durch weiter geöffnete Herzensaugen. Es muss das Steinerne, es muss das, was auch mit Gesetz zusammenhängt, zuerst zerschlagen werden. Auf steinerne Tafeln wurden die Gebote Gottes geschrieben. Sie merken, dass das mit Israel alles zusammenhängt. Darum ist dieser wunderbare Organismus, der herrliche Leib des Christus, ins Leben gerufen. Nicht das erste, sondern das zweite oder dieses letzte. Das, was Gott in herrlicher Weise wirkt. Und ich kann noch einschalten, nicht Engel, die dieses Gesetz vermittelt haben, nicht diese heiligen, gewaltigen Boten Gottes hat der Herr erwählt, nach dem Hebräerbrief Kapitel 1 und 2, sondern er hat zuerst unser Haupt, unseren Herrn, erniedrigt unter die Engel und hat uns sündige, verlorene, verdorbene Menschen erwählt. Merken wir etwas von diesem Geheimnis der Erwählung? Auf das sich vor Gott kein Fleisch rühme, auf das nicht das Erste, das Gewaltige, das Vordergründige, das, was anschaulich fassbar ist, vor Gott Bestand hält, sondern das, was Gott in Tiefen herausholt nach seinem wunderbaren, wohlgefälligen, herrlichen und so vollkommenen Gotteswillen, dass wir nur staunen. Und das müssen wir also immer wieder erkennen. Hesekiel 36, nicht das steinerne Herz, das mit dem natürlichen Wesen gekoppelt ist. Nicht das steinerne Herz, sondern das neue, das fleischerne. Das ist auch erschütternd, nicht, dass der natürliche Mensch ein so hartes Herz haben kann. Es gibt Menschen mit einem Granitenherzen, die nicht mehr auf das achten, was des anderen ist. Das merken wir heute in dieser Ausreifezeit. In der Politik, und wir wissen, dass da die kriegerischen Auseinandersetzungen so hart und schaurig werden. Die Moslems geben uns ja ein Beispiel dafür, nicht? Dass beispielsweise die Palästinenser, die da eingeschlossen sind in Beirut, nicht Rücksicht nehmen auf die vielen Zivilisten. Ja, nicht? Dass da also Menschen gefährdet sind und der Mensch nichts gilt. Das haben sie in allen totalitären Systemen. Da wird dieses steinerne, dieses harte Herz so deutlich. Nicht der Mensch als Persönlichkeit. Hier geht es nur um Ideologie, um System. Es geht darum, dass Menschen in einer schlimmen, autoritären Weise das, was Gott achtet, außer Kraft setzen. Das wird immer noch deutlicher in Erscheinung treten. Das Gleiche im Wirtschaftskampf, nicht? Du hast davon gesprochen, rigoros versucht da ein Betrieb, den anderen außer Konkurrenz zu setzen. In der Pädagogik kenne ich das. Das ist überall der Fall, selbst bis in den Bereich des Sports hinein. Ist da noch das Faire das Entscheidende? Da geht es doch sehr stark, das muss man auch im Hinblick auf so eine Weltmeisterschaft sagen, für viele um das Geld, um den Mammon oder um Nationalprestige. Da wird einer gefault und man fragt eben nicht mehr nach Fairness im Kampf. Das alles ist doch typisch für unsere Endzeit. Und wenn der, der nachher vom Satan selbst besessen wird, dieser anstatt Christus regiert, der geht über Leichen. Und es gibt nur die eine Gruppe, die jetzt schon dieses neue Herz bekommt. Und da hat Gott das Gebot in unser Herz hineingesenkt, nämlich das Gebot der Liebe. Und wer dieses Gebot der Liebe, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen und den Nächsten wie sich selbst, durch den Glauben praktiziert, der hält alle anderen Gebote. Das ist das, was der Herr uns anbietet. Also nicht das Erste. Darum ist immer wieder auch für uns die Frage, sind wir neue Menschen mit einem neuen Herzen, die dann eine ganz andere Sichtweise, eine andere Perspektive bekommen, die uns den Durchblick gibt in Welt- und Heilsgeschichte. Und nochmal zurück zu 1. Korinther 15, 43, weitere solche Beispiele. Es ist also nicht das erste, der vergängliche, der verwesliche Leib, sondern dann der unverwesliche, der Herrlichkeitsleib, den Gott für uns bereithält und was wir jetzt schon im Glauben fassen dürfen. Sehen Sie, das beglückt doch auch die uns, lässt uns einen innerlichen Trost von Gott her wirksam erfahren, dass wir wissen, wenn da Beerdigungen sind, das ist nicht das Letzte. Und ich habe gerade in den letzten Monaten oft an Beerdigungen teilgenommen und hatte gerade, ich will es nochmal sagen, in Langensteinbach miterlebt, wie auch da ein Bruder abberufen wurde und wie die Witwe wusste, mein Mann ist in Christus geborgen. Und da dürfen wir jetzt schon diesen herrlichen Durchblick haben. So schön selbst ein Menschenkörper sein kann, es ist eben nicht das Letzte. Es ist ein vergänglicher Leib. Und Paulus spricht von diesem äußeren Menschen, der vergeht. Und das müssen wir sehen nach Psalm 90, damit wir uns eben auch als junge Menschen nicht nur faszinieren lassen von dem, was da anschaubar ist und was sicher von Gott her in seiner Schöpfung schön und gut ist und woran man sich auch freuen darf. Aber wehe, wer das nicht im Sinne gottgemäßer Prioritäten einordnen kann, der zerbricht nachher dann, wenn ein junger Mensch plötzlich aus dem Leben gerissen wird. Ich habe jetzt davon gehört, wie zwei Menschen, die sich lieb hatten und heiraten wollten, auseinandergerissen wurde, weil der junge Mann durch einen Unfall ums Leben kam. Es ist doch schaurig, wenn Menschen keinen Durchblick haben und keine lebendige Hoffnung. Darum dürfen wir wissen, es ist nicht das Vergängliche, das Verwesliche, das Entscheidende, sondern das Unverwesliche. Es ist der Herrlichkeitsleib, den Gott uns einmal schenken wird. So wie es wohl Oettinger gesagt hat, ja, Geistleiblichkeit ist das Ende dieser Herrlichkeitswege. Und das wird dieser große Gott realisieren. Und schließlich ist es eben nicht die erste Schöpfung, ich will jetzt nicht über die verschiedenen Theorien, Restitutionstheorie oder nicht sprechen, sondern um diese Sichtbare hier. Sie ist es nicht, wenn die schon so schön ist und wir uns freuen dürfen hier. Ich freue mich auch an der herrlichen Landschaft. Und wir sollten das immer wieder anerkennen, was Gott hier schon hineinlegt. Aber wir müssen auch wissen, es ist eine vergängliche Schöpfung. Unser wartet eine neue Schöpfung, ein neuer Himmel und eine neue Erde. Und wenn diese Welt schon so schön ist, ja, wir dürfen uns freuen, ich sage es nochmal, wie viel herrlicher wird dann Gott uns diesen neuen Himmel, die neue Erde präsentieren, was kein Auge gesehen hat, was in keines Menschen Herz hineinkommt, das hat ja Gott bereitet denen, die ihn lieben. Und darum sollten wir uns immer wieder auch damit befassen. Trachtet nach dem, was droben ist. Und letztlich ist er der Herr der Schöpfung, unser geliebtes Haupt, der Garant dafür ist, dass wir einmal einen neuen Himmel und eine neue Erde haben dürfen. Dieser große Gott hat die Fülle für uns bereit. Und wir können nur einiges ahnen, und die Bibel kann das auch nur mit schwachen Worten in der Gestalt des Mediums Sprache ausdrücken. Aber es klingt doch vieles schon so herrlich an, auch in der Offenbarung. Und Gott hat uns noch weitere Ausblicke im Glauben geschenkt. Es ist also nicht diese Schöpfung, nicht das Erste, sondern das, was Gott für uns bereit hält. Und schließlich möchte ich das Ganze noch einmal zusammenfassen. Es ist eben nicht das Sichtbare, nicht das, was die Menschheit heute als die Realität anspricht, sondern das Unsichtbare. Es ist die Realität, die Gott uns in Christus geschenkt hat. Es ist das Heil, die Erlösung. Und wir dürfen jetzt schon, wenn wir wiedergeborene Menschen sind, verborgen sein nach Kolosser Kapitel 3. Mit Christus in Gott. Und darum ist für die, die Gnade erkennen, immer wieder der Zugang der Glaube. Der Glaube eröffnet uns nun gewissermaßen durch ein neues sechstes Sinnesorgan. Diesen herrlichen Blick, dass Gott uns einen herrlichen Reichtum geschenkt hat. Eine Fülle, die das, was wir mit den fünf Sinnesorganen wahrnehmen können, bei weitem übersteigt. Wie töricht die Menschen, die eben nur sagen, ich glaube, was ich sehe oder wahrnehme. Wie töricht auch die Wissenschaftler, die alles nur empirisch erfassen können. In ihrem Bereich ist das ja gut, aber es ist relativ. Wir dürfen wissen, dass der Geist Gottes uns Zeugnis gibt, dass das, was geschrieben ist, gottgemäße Realität ist. Es ist eine Realität von anderer Qualität und anderer Dimension. Das ist auch Realität, dass sie nicht nur, wenn sie jetzt glauben, hier sitzen, sondern dort, wo Jesus Christus sitzt, mit ihm, sind wir dort oben hin versetzt über diesen Kosmos. Das ist Realität. Und wir müssen diese Stellung immer wieder erkennen. Also nicht das Erste, dass sie jetzt hier sitzen, sondern dort oben sitzen. Und nicht das Erste, dass sie hier schön spazieren gehen und wandeln, sondern dass sie auch einen geistlichen Wandel führen dürfen. Von dort her kriegen wir immer die herrliche Gnadenperspektive. Und wenn wir das erkennen, dass wir als solche eine so herrliche Berufung haben, als die Auserwählten und aus Gnaden, dann schauen wir nicht mehr neidisch oder scheel zu. Schauen Sie noch auf den Tisch des anderen, wenn der sich eine Flasche Rotwein nimmt. Ich weiß es nicht. Gibt's hier nicht. Oder schauen Sie als ältere Menschen, aber das können doch Probleme sein, nicht wahr, wenn die jungen Menschen auf einmal so leichtfüßig da den Berg hochspringen? Wenn Sie Gnade begriffen haben, dann danken Sie, dass Sie ein paar Jahre, wenn Sie noch hier entschlafen sollten, eher am Ziel sind als die jungen Menschen.
Bitte Kassette wenden.
Wenn Sie Gnade begriffen haben, dann danken Sie, dass Sie ein paar Jahre, wenn Sie noch hier entschlafen sollten, eher am Ziel sind als die jungen Menschen. Wenn Sie auf das Vordergründige und Diesseitige schauen, ich würde es jetzt mal sagen, dann haben Sie von der eigentlichen Gnade erst ein Stückchen begriffen. Und wir wollen uns ja das Herrliche hier schenken lassen. Ich freue mich auch, wenn ältere Menschen noch körperlich fit sind, das ist ein Geschenk. Aber wenn es Gott nun anders beschlossen hat, wir haben doch gehört, fragen Sie nach Gerechtigkeit vordergründiger Art, gehen Sie ins Allerheiligste. Da erfahren Sie, was Gott für jeden Einzelnen bereit hat. Und lassen Sie sich Ihren Herrlichkeitsweg zeigen. Dann hört das Richten auf. Das vergleichen wir hier, nicht? Warum denn der da? Warum verdient der mehr? Warum hat der so nette erzogene Kinder? Warum, warum? Ich kann Ihnen sagen, aus eigener Erfahrung, wie viele haben am Anfang unserer Ehe und also auch 10, 15 Jahre verheiratet, immer gesagt, ja, wie Heinemanns. Er hat eine gute Position, der Frau geht's gut, nette Kinder, gläubig, im Großen und Ganzen ohne Probleme, in der Schule immer meistens die Besten. Es ging uns so. Aber nachher, nicht als meine Frau in diese großen Nöte und Leiden hineinkam, wollte keiner mehr mit mir tauschen. Ich möchte auch mit keinem von Ihnen tauschen und sicher auch keiner mit mir. Darum, wenn Sie etwas von der Gnade begriffen haben, von der Auswahl, freuen Sie sich, dass Sie einen herrlichen Platz haben als Glied des Leibes des Christus. Ob Sie allerdings Augenfunktion haben oder Fingerfunktion oder große C-Aufgabe, das bestimmt nicht der Einzelne, das Glied, sondern er. Er nach seiner herrlichen Souveränität. Und er weiß genau das, was jeder dann auch in dieser Aufgabe und Funktion entsprechend leisten kann. Und gemäß dieser Gnade, nach seiner herrlichen Fülle, kriegt jeder das, was er bewältigen soll. Freuen Sie sich mal darauf. Und wenn Sie da als ältere Frau auch ganz allein sind, sollten Sie loben und danken. Es war erschütternd für mich, als ich jetzt in Langensteinbach einen älteren Menschen nach 4 Jahren wieder traf. Nur jammernd und klagend und auf sich schauend und dass die Wände ihr auf das Haupt fielen. Ich kann das einerseits verstehen. Aber der Blick ist nicht gnadenorientiert. Man bleibt dauernd bei Problemen und Schwierigkeiten hängen. Und dazu sollten wir uns bereiten lassen. Das will uns dieses Beispiel, dieses Gleichnis von der Gnade sagen. Schielgucken oder neidisch schauen heißt die falsche Brille haben oder die völlig falsche Perspektive besitzen. Lassen Sie sich doch da oben hinversetzen, wo Sie in Christus sind. Schauen Sie doch mal immer von da oben, da gucken Sie noch besser als von dem höchsten Schweizer Berg hier. Dann werden doch die Probleme da unten klein. Bitte, ich sage das aus eigener, auch leidensvoller Erfahrung. Aber ich kann Ihnen auch sagen, dass Gott einen Trost gibt und er für Sorge bis ins Einzelne hinein für uns bereithält, dass man dann wieder nur staunend anbeten kann. Wer so zu diesen in der 11. Stunde gehört, wir haben es immer wieder erfahren, Kindlein, das ist die letzte Stunde. Und wir dürfen jetzt schon in die Ausreife kommen. Ich würde sagen, sie sind die letzten Minuten oder Sekunden angebrochen. Gemessen natürlich an göttlichen Maßstab. dass wir nicht nach Verdienst und eigener Leistung und Verkrampfung, sondern nach gottgemäßer Gnade uns zubereiten und dann entlassen und handeln können. Das, meine ich, wäre uns geschenkt. Es gibt noch so viele Beispiele in der Bibel. Gehen Sie die mal nach. Nicht das Erste, das Vordergründige, nicht die Ersten, sondern die Letzten, das Herrlichste. Und das Herrlichste haben Christen immer noch vor sich. Während alle anderen immer wieder traurig zurückblicken müssen, keine Hoffnung haben, dürfen wir sagen, selbst wie ich es heute jemandem gesagt habe, sehen wir uns nicht mehr wieder, der Abreiste. Dann dürfen wir uns beim Herrn sehen und dann beginnt das eigentlich erst. Und das möchte uns immer groß werden, nicht das Erste, sondern das Letzte, nicht die Ersten, sondern die Letzten, zu denen wir aus Gnaden berufen sind. Amen. Amen.
Eine kurze Ergänzung und Unterstreichung. Bruder Heller schrieb schon vor Jahren einmal einen Artikel in Gnade und Herrlichkeit, das Gesetz vom Zweiten oder Dritten. Und da hat er auch gezeigt, was wir auch heute Nachmittag gehört haben, dass Gott so manches beim ersten Anlauf nicht gelingt. Erster Kosmos, Zweiter, Dritter. Erster Adam, Zweiter. Alter Bund, Neuer Bund. Eigenartig. Wir sagen doch eigentlich von Gott, dass wir einen Gott haben, der ist der Allmächtige, rühmen seine Allmacht und doch geht ihm so manches beim ersten Mal daneben. Und da muss er einen zweiten Versuch machen. Heute früh sagten wir, er macht doch keine Versuche, es geht alles nach Plan. Ja, wie löst sich dieses Rätsel? Nicht um seiner selbst willen, sondern um der Geschöpfe willen macht Gott sogenannte Versuche. Heute früh sprach Atom Mull von dem Versuchen, die etwa in der Physik ein Lehrer auch macht in der Klasse. Nun, ein Forscher im Laboratorium macht ja auch Versuche, deren Ausgang er selber noch nicht weiß. Aber der Physiklehrer in der Klasse, der weiß ja im Allgemeinen, er weiß ganz genau, wie das Experiment ausgeht. Er lässt vielleicht auch von Schülern einmal in der Chemie oder Physik etwas probieren. Das geht nicht, das kann nicht gehen. Das weiß er von vornherein. Er lässt es trotzdem probieren. Warum? Nicht um seinetwillen, sondern um der Schüler willen. Als Demonstration würde er ihnen nur sagen, das und das geht nicht. Wäre es längst nicht so anschaulich und eindrücklich, als wenn er es durchexerzieren lässt. Hätte Gott der Menschheit Israel gesagt, nur mit Worten gesagt, ihr braucht meine Gnade, aus eigener Kraft schafft ihr es nicht. Dann hätten sie doch die Ärmel hochgekrempelt und gesagt, lieber Gott, lass uns nur mal ran, das schaffen wir schon. Haben sie nicht am Sinai gesagt, alles, was wir gehört haben, wollen wir tun.
Und im Neuen Testament genau gleich. Sie sagen dem Herrn Jesus, was sollen wir tun, dass wir die Werke Gottes wirken? Und Jesus antwortet, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat.
Und da macht es eben Gott wiederum nicht so, dass er nur mit Worten uns belehrt, sondern er lässt gewisse Dinge durchdemonstrieren. Durch die Jahrtausende hindurch hat sein Volk Israel als ein solches Demonstrationsobjekt gedient. Uns zu gut, zu unserer Anschauung haben sie Schwerstes in großer Mühsal durchexerziert. Und wenn uns dieses Gleichnis, diese Dinge da doch eigentlich ungerecht vorkamen, auf dem Boden alten Bundes ist Gott auch nach Meinung der Geschöpfe gerecht. Da erfüllst du dein Soll, dann bekommst du Segen. Oder du erfüllst es nicht, dann kommt aber der ganze Fluch. Auf diesem Boden einer Gerechtigkeit, die auch in den Augen der Geschöpfe eigentlich gerecht erscheint, kommen wir ja nicht zum Ziel. Und da kommt nun der große Gott und bietet uns eine andere Gerechtigkeit an, von der Paulus auch in Philipper 3 sagt, indem ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus Gesetz, sondern die Gerechtigkeit durch Glauben Christi Jesu. Und bei dieser Gerechtigkeit kriegst du alles geschenkt, ob wir in elfter Stunde da sind oder in erster Stunde. Wir kriegen alles geschenkt. Es ist im Grunde totales Geschenk. Und wie wir schon gehört haben, wir sind ja diese Letzten. Wir sind die Fernsten, die Zunächsten geworden sind, und wir sind die Letzten, die Zuersten geworden sind. So steht es auch in Epheser 2. Paulus erinnert einmal die Gemeinde aus den Nationen daran. Denkt einmal, wo ihr hergekommen seid und was euch gegeben worden ist, die ganze Fülle der Gnade. Er sagt, Epheser 2, Vers 11, deshalb seid eingedenk, dass ihr, einst die Nationen im Fleisch,
welche vorort genannt worden von der sogenannten Beschneidung, die im Fleische mit Händen geschieht, dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart, entfremdet dem Bürgerrecht Israels, Fremdlinge betreffs der Bündnisse der Verheißung, keine Hoffnung habend und ohne Gott in der Welt. Jetzt aber in Christo Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Die Fernsten wurden auf einmal die Nächsten, die Letzten wurden auf einmal die Ersten. Und wenn der Plan Gottes von der Gegenwart angerechnet, von der Zeit der Gemeinde ausgerechnet, wenn dieser Plan Gottes uns einmal enthüllt wird in Apostelgeschichte 15, in den Versen 14 bis 17, dann sehen wir, die Nationen sind, wenigstens die Nationenauswahl, auf Platz 1 vorgezogen worden. Dann kommt Israel, dann kommt die Völkerwelt, dann kommt die Gesamtheit dran. Denn es heißt in Römer 15, 14 bis 17, das wurde dort erkannt bei jenem Apostelkonzil und ausgesprochen und hier schriftlich niedergelegt. Simon hat erzählt, wie Gott zuerst die Nationen heimgesucht, auf die Nationen geblickt hat, um aus ihnen ein Volk zu nehmen für seinen Namen. Die Auswahl aus den Nationen Nummer 1. Und hiermit stimmen die Worte der Propheten überein. Es heißt nicht, hiermit werden die Worte der Propheten erfüllt, aber sie stimmen überein, denn es ist ein göttliches Geheimnis. Wie geschrieben steht, nach diesem will ich zurückkehren und wieder aufbauen, die Hütte Davids, die verfallen ist, und ihre Trümmer will ich wieder bauen und sie wieder aufrichten. Programmpunkt 1, Auswahl aus den Völkern. Programmpunkt 2, nach diesem Israel vollendet. Programmpunkt 3, damit die übrigen der Menschen den Herrn suchen. Und 4, alle Nationen, über welche mein Name angerufen ist, spricht der Herr, der dieses tut. Im alten Bunde war die Reihenfolge so nicht, sondern da war Israel Nummer 1. Und in ferner Zukunft lag der Ausblick, dass auch die Völker Anteil haben sollten an dem Heil für Israel. Erstens Israel, zweitens die Nationen. Das ist immer die Reihenfolge im alten Bund. Noch im Römerbrief sagt Paulus, Juden zuerst und auch den Heiden. Das war die Reihenfolge. Nun dreht Gott sie um und macht aus Fernsten Nächste und aus Letzten Erste. Erste werden Letzte sein und Letzte Erste, das ist ja ein sehr vielschichtiges Wort in unserer Bibel. Das können Sie beziehen auf Israel und die Gemeinde, das können Sie beziehen auf Engel und Menschen. Das kann man in verschiedene Richtungen ausdeuten, wie Gott seine souveräne, freie Gnade dadurch unter Beweis stellt, dass er so handelt. Und da gibt es natürlich immer welche, die murren und denen das nicht passt, wenn man als Fernster plötzlich Nächster ist und als Letzter plötzlich Erster und kriegt dasselbe wie die zuerst Gedungenen, da hat man keinen Grund zu murren, sondern anbeten die Güte zu preisen, die anderen murren dann. Und das war ja damals auch bei Israel so. Und das erlebte ein Apostel Paulus hautnah, wie er um dieses Evangeliums willen verfolgt wurde von Ort zu Ort. Also was vollendet Gott heute zuerst? Vollendet er zuerst Israel oder vollendet er zuerst die Gemeinde? Erster Programmpunkt, Vollendung der Gemeinde. Zweiter Programmpunkt, Vollendung Israels. Das geht auch aus Römer 11, 25 und 26 hervor. Israel wird in der großen Masse noch verstockt bleiben, solange die Gemeinde auf Erden ist. Erst Vollendung der Gemeinde, dann wird die Verstockung im großen Maße von Israel weichen. Heute bei Einzelnen, über die wir uns freuen. Und dann die übrigen der Menschen, die übrig gebliebenen. Und dann das gesamte All bis in die unterirdischen Verliese und Räume hinein. Letzte, Erste, Nächste, aus früher Fernsten. Das hat Gott mit uns gemacht. Und als die Letzten, die so in der letzten Stunde zur Arbeit erschienen sind, im Gleichnis gesprochen, da sagt nun Gott, ihr Letzten, die ihr durch die Jahrtausende vorher ferne wart, als Israel schon ganz nahe war, da wart ihr ferne. Ihr bekommt, ja, ich hätte fast gesagt, sogar etwas Besonderes. Ihr kriegt die Gliedschaft an dem Leibe des Christus. Ihr bekommt himmlische Verheißungen.
Etwas, was Gott Israel nicht verheißen hat.
Ja, in das Einzelne aus Israel auch mit hineinkommen können. Aber das dem Volk Israel so nicht gegeben war, das geht fast über dieses Gleichnis noch hinaus. Die in letzter Stunde Gekommenen bekommen etwas Nächste aus letzten Erste. Amen.
Wenige sind auserwählt. Welche sind die wenigen? Die Letzten. Die Letzten sind die Auserwählten, also die Unfähigsten. Nicht? Das ist ja schön gesagt, ja. Wen nimmt man zuerst? Hat das ein tüchtiger Kerl da ran, gleich am Morgen früh. Nicht? Ja, und dann die Krüppel und die Lahmen und die Blinden und die Faulen. Entschuldige. Ja. Dem Herrn wohlgefällig wären die Ersten gewesen, wenn sie bei der Betrachtung der Verfügung des Herrn, die Letzten zuerst auszubezahlen mit dem gleichen Lohn wie die Ersten, wenn die Ersten gesagt hätten, Herr, obwohl wir alles getan haben, was wir zu tun schuldig waren, sind wir vor dir unnütze Knechte. Gibt's sowas? Aha. Mhm. Wir dürfen diese Stunde nicht aufhören lassen, bevor wir in dem Zusammenhang die zwei großen, Erster und Letzter, ich merke auf einmal, ich bin noch bescheiden, wäre noch viel mehr zu sagen, Gleichnis vom verlorenen Sohn. Wer war der Ältere? Der Erste? Der zum Vater war, zu sagen wagte, ich habe noch nie eines deiner Gebote übertreten. Stellt genau die Sorte von Geschöpfen dar, die genauso heilig, gerecht und gut sind, wie das Gesetz, das sie beantragt haben. Noch nie ein Gebot Gottes übertreten. Ist das etwas? Aber ein steinernes Herz, vielleicht Granit noch zu wenig, ist denn nichts von Liebe und Barmherzigkeit. Schließe. Wir haben von der Kürze des Apostels Paulus gehört, die Gott ihm als Chefarchitekten übergeben hat. Das Gesetz sagt, beide Dinge sind vor Gott ein Greuel. Erstens, wenn ein Gerechter verdammt wird, klar, vor dem Herrn ein Greuel. Zweitens, wenn ein Gottloser gerechtfertigt wird, auch ein Greuel vor dem Herrn. Was erleben wir jetzt? Jetzt kommt der ehemalige Saul von Tarsus. Das Gefäß der Gnade Gottes, das Gott vor die Augen der ganzen Welt stellt. Wehe dem, der nur daran denkt, dieses Gefäß der Gnade anzutasten. Und jetzt? Was hat er zu sagen? Da schlagen wir aber unsere Bibel auf, einen Römerbrief, dass wir das gesehen und gelesen haben. Wahrscheinlich Römer 4. Jawohl. Wir merken sofort, wie diese Aussage zu unserem Thema passt. Ja, Römer 4, Vers 2. Denn wenn Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, so hat er etwas zu rühmen. Jawohl. Aber, bitte, nicht vor Gott, sondern nur vor Engeln und Menschen hat er etwas zu rühmen. Aber nicht vor Gott. Weiter. Aber nicht vor Gott. Denn, was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Dem aber, der wirkt, mit Werken umgeht, dem aber, der wirkt, wird der Lohn nicht nach Gnade zugerechnet, sondern nach Schuldigkeit. Und jetzt, dem aber, der nicht wirkt, sondern dem glaubt, dem Gott glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt. Ist aber alles auf den Kopf gestellt, wie wir die ganze Stunde lang jetzt gehört haben. Ja. Wo kommen wir da hin? Wo kommen wir da hin, sagt der Fromme. Dem glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt. Wunderbar. Das dem Gesetz Unmögliche. tat Gott. Eine Rechtsgrundlage gelegt, die ihn nicht nur berechtigt, sondern verpflichtet, den Gottlosen, den Gesetzlosen, der sich ihm stellt als solchen, im gleichen Augenblick in göttlicher Gerechtigkeit und Vollendung vor sich hingestellt zu haben. So. Indem Gott den einzig Gerechten, der von keiner Sünde wusste, zur Sünde gemacht hat, hat er die Rechtsklage und die Verpflichtung auf sich genommen, die ganze dem Fluch der Vergänglichkeit verfallene Schöpfung als gerechtfertigt und vollendet vor sich hinzustellen. Halleluja, Amen. War das nicht eine schöne Nachmittagsstunde? Ja, herrlich. Dann steht noch ein wunderschöner Abend vor uns. Aber ich bin nicht da. Ich gucke lieber in die Ferne der Berge, anstatt auf den Fernsehkasten, den ich gerade vor der Nase habe. Nicht wahr?
Weiteres Band leer.